Ja, meine Damen und Herren, und auf den Vortrag von Manfred Lauermann habe ich auch schon mal hingewiesen. Der letzte Teil der Vorlesung, der so wie der erste Teil auch sehr kurz wird, damit habe ich angefangen. Es geht um Michel Foucault, eine Geschichte der Wahrheit. In einem seiner Vorworte schreibt er, ich zitiere: Es ist das Problem, das fast alle meine Bücher bestimmt, wie ist in den abendländischen Gesellschaften die Produktion von Diskursen, die zumindest für eine bestimmte Zeit mit einem Wahrheitswert geladen ist, an die unterschiedlichen Machtmechanismen und Institutionen gebunden. Zitat Ende. Diese erste Linie der Foucault'schen Geschichte der Wahrheit habe ich letztes Mal zitiert, die Linie unter dem Stichwort Wissen von 1961 Wahnsinn und Gesellschaft bis 1969 Archäologie des Wissens. Es geht um die Wahrheitsspiele in ihrem Verhältnis zueinander. Die zweite Linie, darauf hatte ich gestern am Schluss hingewiesen, die beginnt mit dem Fall Rivière 1973. Rivière, das ist eine Gräueltat, geradezu noch ein Sog von Gräueltaten kann man hinzufügen und dazu ein feines Netz von Machtbeziehungen, die dieses Geschehen umlagern, durchkreuzen, verstecken, enthüllen. Rivière, das ist auch der Fluss des Wissens und der Mächte, die Wissen herstellen, die Anklagenden, die Zeugen, das Gericht und vor allem die Gutachter, die wissenschaftlich ausgebildeten Gutachter, die gerichtsmedizinischen Gutachten und dazu noch das ganze Konzert der Presseberichterstattung der Zeit. Nicht wahr? Die moderne Gesellschaft, das wissen Sie, sie liebt Gräueltaten. Die Medien sind süchtig danach. Gräuelfotos sind die teuersten auf dem Medienmarkt. Es geht um Macht-Wissensbeziehungen und zwar nicht allgemein bei Foucault im Sinne einer allgemeinen Theorie der Macht oder einer allgemeinen Theorie des Wissens und der Zusammenhänge, sondern in dieser neuen Linie sehr, sehr konkret bis hinein in die winzigsten Details. Nicht die Hauptschlagader der Macht, sagt er an einer Stelle, ist von Interesse, sondern das Kapillarsystem. Foucault hat 1971 die GIP, die Groupe d'Information sur les Prisons, gegründet, die Gruppe Gefängnisinformation, die Einsperrung als Einsperrung von Wahnsinnigen, das hat ihn schon sehr früh interessiert, 1961, da geht es schon um die Psychiatrisierung, aber jetzt nach der Revolte 68, die diese neue Wendung provoziert hat, wird das Gefängnis wichtig. Warum das Gefängnis? Nun, das ist zunächst eine ganz praktische Frage gewesen. Etliche Maienkinder, also der revoltierenden Studierenden, wurden wegen ihrer Taten in der Revolte verhaftet, verurteilt und saßen im Gefängnis. Sie kamen dort in Kontakt mit der vergessenen Welt der Eingeschlossenen. Und da ist vielleicht auch ein Vergleich zur Bundesrepublik angebracht. Während in Frankreich nach der Niederschlagung der Revolte von 68 eben etliche Radikale ins Gefängnis gesperrt wurden, Lebris, Le Dantec für ein Jahr, Alain Geismar für 18 Monate, zusammengerechnet waren es insgesamt 200 begabte Widerständler und Widerständlerinnen natürlich auch, die ins Gefängnis kamen in Frankreich, gab es in der Bundesrepublik nach dem Wahlsieg der Sozialdemokratischen Partei eine Generalamnestie für Straftaten im Zusammenhang der Revolte. Und die meisten radikalen Studierenden der 60s fielen eben unter diese Amnestie, mit einigen ganz wenigen Ausnahmen von Personen, die nach dem Stichtag noch eine Barrikade gebaut hatten. Und aus dieser Gruppe der dann nicht mehr Amnestierten und Inhaftierten entstanden dann schließlich die Programme der Gefangenenbefreiung in Deutschland die Geburtsstunde der Roten Armee-Fraktion und des bundesdeutschen Terrorismus. Die große Mehrheit der 68er-Revoltierenden in der Bundesrepublik, wie gesagt, wurde amnestiert. Sie kamen nicht ins Gefängnis, aber auch eine Politik der Sozialdemokratie der damaligen Zeit. Sie kam jedenfalls in ihren radikalen Teilen auch nicht dorthin, wo sie hin wollte. Der Amnestie folgte das dann ebenfalls von der SPD geplante und ins Werk gesetzte Verbot für die Einstellung Radikaler in den öffentlichen Dienst, also das Verbot für radikale Briefträger, kommunale Stadtplaner, Kindergärtner, Lehrer, Professoren, Amtsärzte, Richter, Diplomaten, das konnten sie nicht mehr werden. Dieses Verbot wurde bekannt unter dem Titel Radikalen Erlass. Da finden Sie das in der einschlägigen Literatur. Ja, und wenn Studierende, ich erinnere mich da noch sehr gut dran, in den 80er und 90er Jahren den Eindruck hatten oder von dem Gefühl begleitet wurden, dass die Schulzeit, dass das Ganze doch irgendwie etwas Labberiges hatte, dass jedenfalls an der Schule Personen fehlten, denen man zutrauen konnte, dass sie sich gegen Zumutungen von oben auch zur Wehr setzten, dann hat das natürlich auch was mit dieser Selektion der Charaktere durch die Berufsverbote zu tun, die dann spät vom Europäischen Gerichtshof für menschenrechtswidrig erklärt wurden. In Frankreich, wie gesagt, gab es diese Art der Säuberung der Institutionen nicht. Dort kamen, comme il faut, über 200 Studentenrevolutionäre, die gefasst wurden, ins Gefängnis. Das muss man als Hintergrund zu der Thematisierung von Gefängnis dazunehmen. Für Foucault wird das Gefängnis die Spur, den Phänomenen der Macht auf die ganz winzigen Schliche zu kommen. Und 1975 erscheint dann Überwachen und Strafen, ein Buch, dessen Einfluss enorm gewesen ist. Seit diesem Buch gibt es Macht eben nicht nur als ein massives, kompaktes Phänomen, wie wir es mit dem Begriff Herrschaft bezeichnen, die Herrschenden, die Herrschaft etc., sondern es gibt ein Wissen um die, wie Foucault es genannt hat, Mikrophysik der Macht, die Mikrophysik der Macht. Und 1975 in Überwachen und Strafen taucht auch ein Gedanke auf, den Foucault nun zu einem gigantischen Werk eigentlich ausarbeiten will. Nämlich der Gedanke, Macht ist nicht hauptsächlich repressiv, unterdrückend, abschöpfend, ausbeutend, sondern sie ist nicht minder produktiv, neumachend, gestaltend. Und daraus folgt eine weitere Frage, wenn das so ist, dass Machtbeziehungen ihre produktiven Seiten haben, was ist dann eigentlich mit der These von der Repression, der Unterdrückung, der Repression der Ansprüche, der Repression der Forderungen, der Wünsche, des Begehrens? Und Foucault macht sich Mitte der 70er Jahre an die Analyse dieses sehr, sehr alten Topos europäischer Herrschaftskritik, europäischen Machtdenkens, nämlich, was ist Macht? Macht ist das, was das Begehren unterdrückt, repressiert. Und das Begehren, das sozusagen für diese Repressionsthese das Modell abgibt, das ist die Lust, das sexuelle Begehren. Die Kernkonfiguration der Macht ist die Sexualunterdrückung. Und viele, die im Sommersemester da waren, erinnern sich natürlich hier an Freud, an Reich. Das bewährte, sanktionsbewährte Verbot, es zu treiben, mit wem und wann und wie man es begehrt, dieses Verbot ist sozusagen der Kern der Macht, die Angst erzeugt. 1976 erscheint dann der erste Band einer Reihe von Untersuchungen mit dem Obertitel Histoire de la Sexualité, zu Deutsch übersetzt Sexualität und Wahrheit, in meiner Übersicht einfach als SW abgekürzt, Sexualität und Wahrheit, so die deutsche Übersetzung. Der Titel des ersten Bandes 1976, La Volonté de Savoir, der Wille zum Wissen. Band 1, ein Pilotband mit einer Exposition, aber auch eine Art Testversuch von Foucault, Er schreibt, ich zitiere, ich weiß, dass es unvorsichtig ist, gleichsam als Leuchtbombe ein Buch vorauszuschicken, das ständig auf kommende Veröffentlichungen anspielt. Zitat Ende. Scharf pointiert ist hier diese Kritik an der Repressionshypothese, wie er das nennt, die These von der Repression, die ein schiefes Bild, so Foucault, von der Funktionsweise der Macht und dazu eine recht preiswerte Ideologie der Befreiung mitführt. So als ob das so ohne weiteres klappt. Man nennt etwas repressiv und hat mit dieser Aussage gleich schon eine gewisse Befreiungsrichtung in der Tasche, jedenfalls in der Gehirntasche. Man weiß, wo das ewige Hauptquartier ist. Was in diesem Pilotband auftaucht, der Wille zum Wissen, das ist ein Typ von Macht, der eben nicht in erster Linie repressiert, sondern der etwas steigert. Schon so ähnlich wie die Disziplin in Überwachen und Strafen ja auch etwas ist, was Fähigkeiten, Kompetenzen der Menschen steigert. Macht, die vermehrt. Und zwar, die das vermehrt, was alle wollen, was alle wünschen, was alle begehren, nämlich das Leben, die lebenssteigernde Macht. Die Macht, die die Lebensqualität steigert. Foucault entdeckt hier das, was er dann Biomacht nennt, Biomacht nimmt. Macht zum Leben. Biomacht, das ist eine Machtfiguration, ein Ensemble politischer und gesellschaftlicher Strategien und Taktiken, ein Ensemble, das verbunden ist mit einem Wissen über Leben, über Lebewesen, über ihre Geburt, über ihren Tod, über die Krankheiten, die Gesundheiten, über die Sexualität, die Vermehrung, über Vererbung, über Allergien, über Seuchen, über Umweltanflüsse etc. Ein Wissen über das Leben, ein Biowissen, das sich mit einer Politik verbindet, eben Biopolitik, Biomacht, Biopolitik, neue Begriffe, die Foucault einführt und die eine große Diskussion bis heute auslösen. Foucault entdeckt hier die modernste Form politischer Anthropologie. Biopolitik, das ist eine Macht, die die Herausforderer der Herrschaft nicht mehr an den Galgen bringt, auch nicht eine Macht, die die Störenfriede ins Gefängnis bringt, sondern das ist eine Machtformation, die alles tut, um den Bios, das Leben, quantitativ, qualitativ zu steigern und alles irgendwie an das Sterben Erinnernde beiseite zu lassen. Das, was sich nicht entwickeln will, was abartig ist, was hässlich ist, was, weiß Gott, was Leberflecken hat oder sonst irgendwas dem Leben möglicherweise abträglich ist. Biopolitik wächst aus dem, was Foucault das Sexualitätsdispositiv genannt hat, die Kernfiguration des Lebenssteigerungsbedürfnisses. Denn es ist ja nicht so, wie in der Repressionshypothese der älteren Machttheorien angenommen, dass das Begehren völlig unter dem Pflaster der Institutionen begraben wäre, wie manche meinen Kinder glaubten, sondern das Begehren tönt vielmehr aus tausenden Diskursen. Und Foucault enthüllt dies. Die ganze bürgerliche Gesellschaft redet in Europa seit dem 18. Jahrhundert, ja, wovon redet sie? Von Lebensglück, von Liebesglück, von Bedürfnissen, die, na was wohl, befriedigt werden müssen, was überhaupt die Grundlage aller Gesellschaft sein soll, bis heute zum Kommunitarismus. Also es gibt Leben. Lebenssteigerung ist sozusagen der Allzweckgrund moderner Machtformationen. Also es gibt diesen verzweigten Diskurs und der Schritt, den Foucault nun nach dem Pilotband in Angriff nimmt, ist eine Analyse der Herkunft, der Genealogie dieses Redens über den lebendigen Körper, das Begehren des Körpers, das Begehren des Lebens, des Bios. Er fängt an zu schreiben ein Buch über die patristische Literatur. Das ist die Literatur der Kirchenväter Spätantike. Also das sind so, ich nenne sie mal Klassiker der Soziologie, wie der heilige Johannes Chrysostomus, der heilige Ambrosius, Tertullian, Origenes, Gregor von Nazianz, um nur einige zu nennen, die natürlich heute kaum jemand gelesen hat, aber die meisten, denke ich, ja dann doch von ihnen spontan beherrschen, wenn sie etwas Wahres über sich selbst aussagen wollen. Der Titel dieses zweiten Bandes heißt eben »Die Geständnisse des Fleisches«, »Les aveux de la chair«, »Die Geständnisse des Fleisches«. Das sind eben diese Bedürfnisdiskurse, die Sorgendiskurse. Nun sind diese Geständnisse des Fleisches in der patristischen Literatur, die Foucault sich vorgenommen hat, das sind hoch artifizielle Konstrukte, die brennen auch und von anderem Kaliber als vielleicht die Geständnisse des heutigen Fleisches in modernen Gesellschaften. Das sollte, wie gesagt, Band 2 werden, Sexualität und Wahrheit Band 2, ungefähr um 1980 geschrieben. Grundlagen der Biopolitik, der Biomacht sind die Geständnisse des Fleisches. Also sie beichten ihrem Arzt, dass hier und da, was weiß ich, die Warze sie so juckt und dann kommt der Verdacht, nicht, einer Disposition für Krebs, nicht? Biowissen kommt hinzu, das führt dann zu einer Blutuntersuchung. Ja, was weiß ich, ein anderer Körper gesteht, dass er HIV-positiv ist und dann steht man vor dem Problem, wem sagt man das oder wem sagt man das nicht? Und das hängt natürlich alles ab von der Verfasstheit biopolitischer Verhältnisse. Foucault entwirft weitere Bände. Er entwirft einen dritten Band und Sie sehen, die sind eingeklammert, weil die sozusagen dann abgebrochen werden. Er entwirft einen dritten Band, Sexualität und Wahrheit, und den Titel Der Kinderkreuzzug. Was wollte er machen oder womit hat er angefangen? Das ist eine Analyse der mit der bürgerlichen Gesellschaft, der europäischen Gesellschaft der Neuzeit, des entstehenden neuen Objekts der Pädagogik. Da entsteht ein neues Objekt, die Pädagogik. Also die europäischen Gesellschaften kennen in Abständen diese, wie soll man sagen, Panik. Artig auftretenden Phantasmen missratener Kinder und missratener Jugendlicher. Und es gibt eben, wenn man genauer nachforscht, dieses wiederkehrende gesamteuropäische Erschrecken über den Nachwuchs, der missraten droht. Also zum Beispiel, was in den Kinderkreuzzug hineingehört, 1780 geraten die europäischen Ärzte plötzlich in Panik, weil die Kinder unanieren. Entsetzen. Mitte des 19. Jahrhunderts die Panik über die Kinder, die verwildern in den Dschungel der Großstädten. Ende des 19. Jahrhunderts die Panik über die Kinder, die in den überlangen Brutkästen der Plüschsofa bürgerlichen Familien irgendwelche polymorph perversen frühkindlichen Sex treiben. Freud, nicht wahr? Seit 1945 haben wir, na, die Älteren von Ihnen, denen ist das ja bekannt, diese Panik mit der Mutterbindung, nicht, dass da die Mutterbindung nicht richtig funktioniert hat. Die Mutterbindung, die schon manche Frauen in quälende Selbstanklagen mangelnder emotionaler Zuwendungskompetenz in der Ontogenese getrieben hat. Nicht? Und die heutige Panik kennen Sie ja auch, nicht? Start des Bologna-Prozesses. Warum? Sie sind ja alle schon viel zu alt. Nicht? Sie sind viel zu alt. Sie müssten früher eingeschult werden, früher jetzt auch schon Gehirntraining im Vorkindergarten machen, Turbogymnasium und so weiter. Das ist Kinderkreuzzug, nennt das Foucault, die Biopolitisierung des Kindes, damit es ein Prachtkind wird. Dann Band 4, die Zählungen sind zum Teil etwas unterschiedlich in den seinen Ankündigungen. Der nächste Band, Bevölkerung und Rassen, die Analyse der Sozialwissenschaften. Wie werden Bevölkerungen reguliert, angefangen von der Bekämpfung der Hungersnot im 17. Jahrhundert, bis zum Staatsrassismus des 20. Jahrhunderts, gegen das Einsickern von Elementen, die die Gesellschaft von innen biologisch oder moralisch zersetzen, etc. Dann der nächste Band, die Frau, die Mutter, die Hysterische. Drei Gestalten, sozusagen das Paradeobjekt der Medizin in ihren Übergängen zwischen Biologie und Psychologie und schließlich dem politischen Anruf der Frau als Hüterin des Lebens. Und dann Der letzte Band, den er sich vorgenommen hatte, das, was aller Biopolitik überhaupt ein Gräuel ist, die Perversen, die nun wirklich zu nichts zu gebrauchen sind und nur Schaden und Unheil anrichten. Die Perversen, was sind das für Leute? Das sind Leute, die von ihrem Leben einen abweichenden Gebrauch machen, die sich dem Normalgebrauch des Lebens widersetzen. Also das sollten 6 Bände Histoire de la Sexualité werden, nach diesem Pilotband von 76. Ein Mammutprojekt, kann man sagen. Das war geplant auf der Linie der Machtanalyse, der Analytik der Machtmechanismen in Relation zu den Wahrheitsspielen. Denn es geht ja beim Kinderkörper, beim Kollektivkörper, beim Frauenkörper, beim Körper der Perversen nicht um irgendwelche Ideologien, denen wir nur ein wahres, nicht ideologisches Wissen entgegenzusetzen brauchen, also jetzt endlich das absolut wahre Geständnis des Fleisches, sondern es geht um nichts anderes bei Foucault immer als um die Histoire de la Vérité, um die Geschichte der Wahrheit. Die Wahrheit hat eine Geschichte. Ja, diesen wunderschönen Plan, auf den damals ja viele gehofft haben, das wäre doch was. Diesen Plan bricht Foucault ab. Band 2, Band 3, Band 4, Band 6 in dieser Linie gibt es überhaupt nicht als publizierte Bücher. Man kann einiges aus den Interviews rekonstruieren, man kann einiges aus den Vorlesungen zusammentragen, aus verstreuten Bemerkungen. Man kann auch, und das wäre ja auch immer der Impuls, den er zu geben versucht, man kann diese abgerissenen Fäden ja selbst aufgreifen und mal selbst Sexualität und Wahrheit nach dem Plan von 76 weiterschreiben, weitermachen. Und viele haben das ja auch im Anschluss an Foucault gemacht. Aber 1978, da ist bei Foucault wieder mal Krise. Sie erinnern sich. Es gibt ein unerwartetes Problem, ein neues Problem, und es kommt auch vieles zusammen. Irgendwo ist die Erfahrung in Teheran auslösend. Das Regime des Schahs Reza Pahlavi versucht mit brutalsten Mitteln sich am Leben zu halten, und als Korrespondent des Corriere della Sera, der italienischen Tageszeitung, fliegt Foucault im September 78 in den Iran. Warum fährt er in den Iran? Warum wird aus diesem hoch angesehenen französischen Gelehrten ein Reporter? Er schreibt für die Zeitung. Ich zitiere eine Aussage von ihm, da sagt er: Es gibt mehr Ideen auf der Welt, als unsere Intellektuellen sich vorstellen können. Und diese Ideen sind umso aktiver, stärker, resistenter, leidenschaftlicher, wo sie nicht in Häkchen politisch gedacht werden. Wo sie nicht politisch gedacht werden. Man muss der Geburt solcher Ideen und der Explosion ihrer Kraft beiwohnen. Zitat Ende. Und was Foucault dort entstehen sieht, was 78 noch gar nicht vielen Menschen klar war, das ist eben die islamische Revolution, die Renaissance des Islam im Iran. Und zwar in Erwartung der Rückkehr des Ayatollah Khomeini, der in Frankreich übrigens im Exil lebte. Die islamische Revolution, sie erinnert den intellektuellen Foucault an Dinge, die er aus Büchern kennt. Er schreibt schrecklich, wie es in Florenz unter Savonarola, in Münster unter den Wiedertäufern und bei den Presbyterianern unter Cromwell gewesen sein könnte. Also auslösend die Erfahrung in Teheran, vielleicht auch dazukommend eine Reise nach Japan im selben Jahr, Initiation in Praktiken des Zen-Buddhismus, ja, und überhaupt das Interesse an Religion, stimuliert natürlich auch durch die Arbeit an der patristischen Literatur, an den Kirchenvätern. Diese Neuorientierung von Foucault, die finden Sie auch sehr gut beschrieben in der in dem kleinen Aufsatz von Walter Seiter, einem der begnadeten Übersetzer Foucaults, langjähriger Begleiter Foucaults auch, Seiter publiziert in dem Band Culture Club, Klassiker der Kultursoziologie, der Kulturtheorie, herausgegeben von Martin Hofmann und anderen. Das ist ein Band, den man mir freundlicherweise zu meinem 60. Geburtstag gewidmet hat. Walter Seiter hat das sehr exakt herausgearbeitet, wie dieses Interesse an Religion und an der iranischen Revolution sich gebildet hat. Ja, dann fängt eine neue Linie an. Ich denke mal, grob gesagt, fängt das 78 an. Eine neue Linie, und es macht Sinn, das mit Alexina B. beginnen zu lassen. Alexina B., oder auch bekannt als Herculine Barbin, ja, das war eine Person, die über das Nichtwissen ihrer selbst einen wunderschönen Text geschrieben hat. Also ein ähnlicher Einstieg wie beim Fall Rivière, eine Einzelperson, Herculine Barbin, Alexina B., Edith Barbin, die wusste eben nicht, ob sie ein Mann oder eine Frau war, und hat darüber geschrieben. Der Text ist, den Titel kann ich Ihnen geben, das ist Herculine dit Alexina B., Souvenir d'une Hermaphrodite du au 19e siècle, Paris 78. In dieser Zeit gibt es auch die Idee, diese Einzelstudien zu fällen, auszubauen, eine Reihe zu entwerfen, Levi parallel, parallele Lebensläufe, im Anschluss natürlich an Plutarch. All dies führt zu der dritten Linie, die hier mit dem Selbst einsetzt, nämlich die Spiele der Wahrheit im Verhältnis zu sich selber, die Analyse der Beziehungen zu sich. Die dritte Schiene, wie gesagt, Wissen, Macht, Selbst, der große Dreischritt bei Foucault. Avons-nous besoin d'un vrai sexe? Das ist aus Alexina B. Brauchen wir die Wahrheit eines Geschlechts? Und Sie wissen, dass Judith Butler mit Gender Trouble natürlich an diese Linie von Foucault in außerordentlichem Maße angeschlossen hat. Das Selbst, das ist der neue Startpunkt, und damit verschiebt sich nochmal die Machtthematisierung bei Foucault. In der dritten Linie, von Rivière bis Wille zum Wissen, dieser neuen Machttheorie, in der zweiten Linie, die hatte ich ausgewählt, in der dritten Linie jetzt, die vom Selbst ausgeht, da erscheint Macht in einer etwas anderen Terminologie, nämlich als Frage nach der Regierung, le gouvernement, von lateinisch gubernator. Gubernator, das ist der Steuermann auf dem Schiff, es geht um Regulieren oder wie wir das in den 90er Jahren gelernt haben zu sagen, Managen. Nicht? Managen. Darauf liegt jetzt der Akzent, weniger auf dem Machtgeflecht oder der Benennung einer Situation als einer Machtrelation, sondern Gouvernement. Das wird das entscheidende Thema. 1983, große Ankündigung eines Textes, soll bald erscheinen, Le gouvernement de soi et des autres. Sich selbst regieren, sich selbst regulieren, könnte man sagen, sich selbst steuern, andere regieren, andere regulieren. Wie steuere ich mich selbst? Wie komme ich zum wahren Wissen von mir selbst? Wie führe ich mein Leben? Beeinflusse ich die Lebensführung anderer, die sich mir anvertrauen. Das große Thema übrigens auch von Peter Sloterdijks neuem Buch Du musst dein Leben ändern. Wenn Sie das lesen, da haben Sie eigentlich eine ganze Ausführung nochmal des Foucault'schen Programms der dritten Linie. Das Buch erscheint nicht. Es erscheint eine Reihe von Aufsätzen, aber Dieses Thema der Regierung, der Gouvernementalität, das wird eine ganz neue Forschungslinie im Anschluss von Foucault aus den USA und dann insbesondere von Ulrich Bröckling in die Bundesrepublik gebracht, als Governmental Studies. Governmental Studies, Gouvernementalität der Gegenwart, eine frühe Sache, Bröckling, Krassmann, Lemke. Lemke hat hervorragende Sachen zur Biopolitik geschrieben, eine Einführung in die Biopolitik. Frau Krassmann, wenn Sie auf die Vortragsliste des Instituts gucken, kommt jetzt auch bald nach Freiburg, hält dort einen Vortrag. Ja, Governmental Studies, Gouvernementalität, le gouvernement de soi et des autres. Das setzt da ein und besonders fasziniert war Foucault von einem Regierungsmodell, von einer gouvernementalen Strategie, das alt ist und das der Viehzucht entlehnt ist, nämlich der Hirte und seine Herde. Der Hirte und seine Herde. Nicht der gute Hirte, der alle fördert, omnis et singulatim, wie die Kirchenväter sagen, also die ganze Herde, aber auch individualisiert jedes einzelne Schaf, eben auch das ganz kleine, verirrte Schaf. Nicht? Der Hirte, der Führer, der die ihm Anvertrauten auf fette Weiden führt, Modell pastoraler Führungsmacht, eine Führung der Seelen, die natürlich dem Muster des davidischen Psalms folgt, den die einen oder anderen im Ohr haben, nicht wahr? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue, er führet mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele, etc. Lesen Sie mal nach, da haben Sie dieses Modell pastoraler Führungsmacht, das interessiert ihn, le gouvernement de soi et des autres, beim Hirten und Herde eben mehr des autres. Ein starker Modus ist das und vielleicht auch noch heute ein Modus, sich in ein Verhältnis zu sich selber und zu anderen zu setzen, Gewissheit zu haben, was denn die Wahrheit des Subjekts ist, was das Regime seiner selbst ist, wenn man will, die interne innere Selbstverwaltung, Selbstmanagement. Aber es gibt nicht nur diesen Typus der Pastoralmacht, es gibt viel, viel mehr Weisen, sich selbst und andere zu regieren. Foucault befasst sich mit Japan, mit dem Zen-Buddhismus, das hatte ich erwähnt. Und dann fällt er eine Entscheidung. Dieses angefangene Projekt Sexualität und Wahrheit, das muss anders weitergehen. Das fertige Manuskript, Les Aveux de la Chair, des ursprünglichen Bandes, 2, Geständnisse des Fleisches, wird nicht publiziert. Kinder, Frauen, Klassen, Rassen, Perverse, das bleibt alles in den Zettelkästen stecken. Foucault eben nach Rumänien, nach Japan, nach Der Herr ist mein Hirte und vielen anderen Krisen, was macht er? Er fängt an, die Griechen und die Römer zu studieren. Er wendet sich den Quellen Europas zu. Subjektivität und Wahrheit, welche Weisen der Selbstregierung haben Griechen und Römer entwickelt? Das ist vielleicht auch eben in der wachen Erfahrung der Aktualität von 1978 die Frage, was haben wir Europäer eigentlich noch nach 1978? Was ist Europa als eine geistige Macht angesichts der Renaissance des Islam? Da ist zum Beispiel die wiederkehrende Frage bei Foucault, sind wir überhaupt noch Griechen? Haben wir da noch was mit zu tun? Täuschen wir uns in diesem philosophisch-europäisch Sein? All das ist ja bis heute offen. Nicht, wenn jetzt die Frühlingssonne in ein paar Monaten rauskommt hier, dann hocken sie ja wieder alle am KG1 in der Sonne, nicht zu den Füßen von Homer und Aristoteles, aber ist denn da noch ein inneres Feuer, was einen Bezug dazu hat? Brennt da noch was? Schwer abzuschätzen. Was haben wir Europäer noch seit wir geduldet haben, dass ein Gottesstaat über einen europäischen Bürger, Salman Rushdie, das Todesurteil verhängt, ihn über den ganzen Erdball jagt und ermorden will, nur weil er ein Buch geschrieben hat. Satanische Verse. Was haben wir Europäer eigentlich noch, seit wir der Zerstörung der Bibliothek von Sarajevo zugesehen haben? Und die Reihe dieser ganzen Fragen lässt sich ja immer weiter verlängern. 11. September, Terror in Madrid, all das hat früh angefangen. Diese Auseinandersetzungen, die nicht nur militärische, antiterroristische, in dem Sinne technische Fragen beinhalten der Sicherheit, sondern die auch eine geistige Herausforderung, eine geistige Problematik darstellen. Also, Foucault stürzt sich in die Analyse antiker Texte. 1984 erscheint dann 2 Bände in einem Jahr, Sexualität und Wahrheit, Band 2 und 3, jetzt, aber Sie sehen, es ist eine modifizierte, eine Modifikation. Der erste Band, L'usage des plaisirs, deutsch, der Gebrauch der Lüste. Band 3, Le souci de soi, die Sorge um sich. Die letzten Bände, 1984 stirbt er. Die Frage ist, welche Praktiken, welche Verhaltensvorschriften, welche Ratschläge führen dazu, dass Individuen auf sich selbst achten, souci de soi, dass sie über sich und andere, wie er dann sagt, eine Hermeneutik des Begehrens, eine Auslegung der eigenen Wünsche ausüben. Also, was ist das für eine Kunst, herauszubekommen, was es war, was wir wollten, was es ist, was wir eigentlich wollten, nicht wahr? Nun sind wir, prima facie, natürlich keine Griechen und keine Römer. Wir machen das heute alles ganz anders. Das wird auch aus diesen Texten deutlich. Aber wir haben ein vergleichbares Problem. Nämlich das Problem, wie konstituieren wir unser Begehren als eine ethische Angelegenheit? Und wie konstituieren wir unser Begehren als eine ästhetische Angelegenheit? Es geht in Foucaults Worten um die Ausarbeitung einer guten und schönen, Ethik, Ästhetik, einer guten und schönen Form des Verhältnisses zu sich, darum, sich als Subjekt einer moralischen Lebensführung zu konstituieren. Und Sie merken, wir kommen wieder zu dem Kern der ganzen Problematik postmodernen Denkens, die ethische Problematisierung. Dazu werden, so jedenfalls seine Analyse der griechisch-römischen Antike, dazu werden gleichsam ethische Substanzen bestimmt, Lebensbereiche, Erfahrungsbereiche, die dann ethisiert werden. Erfahrungsbereiche, für die dann Selbsttechniken entwickelt wurden. Und das sind bei den Griechen 4 Bereiche, Diätetik, Ökonomik, Erotik, und Philosophie. 4 Substanzen, 4 Bereiche, 4 Gebiete, könnte man heute sagen, die als Stoff der Ethisierung konstituiert werden. Dazu will ich ein wenig ausführen. Sie können das dann ausführlicher bei Foucault selber nachlesen. Sie wissen, ich mache den Überblick von Foucault, dann fange ich mit Wahnsinn und Gesellschaft an. Und wenn die Zeit zu Ende ist, lesen Sie bitte alleine weiter. Ja, Sie wissen, dass das klassische Griechenland war eine Männergesellschaft. Warum das so kommen musste, erläutere ich jetzt nicht. Darüber hat mein Kollege Günter Dux ein sehr schönes Buch geschrieben, 2 schöne Bücher geschrieben. Das können Sie da nachlesen. Die Wahrheitsspiele im Verhältnis zu sich selber, also im Selbstverhältnis, in den Selbstbeziehungen zu anderen, die muss man natürlich, da wir heute keine Männergesellschaft mehr haben, muss ich, wie sagt man dazu, gendern. Ich muss das gendern. Das heißt, ich muss Ihnen 2 Folien, 2 Bilder zeigen, denn Beziehungen zu sich und anderen, ich nenne das mal etwas altertümlich Beziehungskisten vereinfacht, die sind bei Männern ja ganz andere als bei Frauen. Also Meine Damen, ich bitte um einige Geduld. Das brauchen Sie sich jetzt noch nicht zu notieren. Das ist jetzt nur etwas für freie Männer. Die anderen kommen gleich hinterher. Bei Ihnen sehen nämlich die Verhältnisse zur Diätetik, zur Ökonomik, zur Erotik und zur Philosophie etwas anders aus. Genauer gesagt, es sehe vielleicht so aus, das bei den Männern ist ja klar, ne? Also bei den Frauen sehe es so aus, nicht? Es gibt vier Stoffe der, oder Bereiche oder Substanzen der Ethisierung. Diätetik, Ökonomik, Erotik, Philosophie, die sind in erfahrungsstofflicher Hinsicht anders. Also zunächst mal geht es um das Verhältnis zum Körper. Das ist Diätetik. Das ist das eine. Dann das Verhältnis zur Gattin, zum Gatten, Ökonomik. Dann das Verhältnis zu Jungen bei Männern, zu Mädchen bei Frauen, Erotik. Und das Verhältnis zur Wahrheit, zur Philosophie. Vier Sachen. Also das ist nicht die Individualisierungstheorie von Ulrich Beck. Hier ist das ist noch etwas anderes. Das ist aus dem Geist der Antike jetzt rekonstruiert, doppelt ausgefertigt, wie gesagt, für Männer und Frauen, damit die Rezeption leichter wird. Aus der Antike ist ja bekanntlich nur was über freie Männer überliefert. Frauen muss man suchen. Aber wichtig ist diese Schematisierung. Und Sie können sofort die modernen Verwirrungen identifizieren, wenn Sie in die Diagonale gehen, also von Diätetik zur Philosophie, Körperpflege und Philosophie als Achse der Selbstproblematisierung, ja, ist irgendwie heute nicht unmittelbar nachvollziehbar. Wir bräuchten vielleicht so ein Fach, was weiß ich wo, Wellness, Fitness, Fitnesstraining und Nachdenken, wo wir das sozusagen in einem Bereich zusammen machen. Das wäre ja vielleicht auch ein Vorschlag für die nächste Hochschulreform. Auf der Achse Erotik, Ökonomie, das sehen Sie auch, da haben nun heikle Verlagerungen stattgefunden zwischen dem Verhältnis zum Gatten, dem Verhältnis zu Mädchen bei Frauen, zu Jungen bei Männern. Und zwar, was für Verlagerungen haben stattgefunden? Das Christentum, darauf geht Foucault auch ein, wird nämlich den Eros, der in der Antike noch ein Bereich für sich war, er wird den Eros in die Gattenliebe hereinnehmen. Das ist eine christliche Leistung. So ist für uns heute das nicht mehr spontan nachvollziehbar, dass in der Antike die Auffassung verbreitet war, dass eben die gleichgeschlechtliche Liebe, der Eros, eine andere ethische Form erfordert als die heterosexuelle Liebe. Also in beiden Beziehungskisten, könnte man so sagen, geht es um einen differenten Stoff ethischer Problematisierung. Also in diesem antiken Sinne wäre die Vorstellung, dass Beziehungen zwischen Homosexuellen eine Ehe sein können, das wäre unvorstellbar, weil es um zwei Paar Schuhe sind. Es geht um verschiedene Dinge. Ich will das etwas erläutern. Einige Seiten hervorheben, das ist ja eine versunkene Welt, die wir uns schwer vorstellen können. Also zunächst einmal, die gleichgeschlechtliche Liebe hat zum Stoff, was ist der Stoff? Den Altersunterschied und die Rangdifferenz. Das muss ethisiert werden. Es ging eben nicht um zwei reife Männer oder zwei gleichaltrige Jünglinge, das war nicht der Eros, sondern es ging um die Formung der gleichgeschlechtlichen Altersdifferenzen, um die ethische Formung der gleichgeschlechtlichen Rangdifferenzen, um das sich in liebende Beziehung zum anderen Jungen oder anderen Älteren setzen. Also für die Älteren sich in den Jungen wiederzuerkennen und für die Jüngeren sich in den Älteren vorauszusehen. Zweiter Punkt, diese Differenz, die wurde jetzt sozial an einer Stelle bearbeitet und geformt, also ethische Problematisierung und Formung, die eben nicht im Haus, in der Ökonomik, im Oikos, in der Familie stattfand. Es ging also nicht um irgendein Väter-Söhne-Modell, Lehrer-Schüler-Modell, sondern es ging um die Formung der Beziehung gleichgeschlechtlicher Alters- und Rangdifferenzen im gesellschaftlichen Bereich. In der Öffentlichkeit. Und die antiken Ratschläge, die Foucault untersucht, handeln seitenlang vom öffentlichen Werbungsverhalten älterer, höherstehender um die Gunst jüngerer, rangniederer. Und der Raum ist die Straße, der öffentliche Platz, die öffentliche Halle. Dritter Punkt, den ich hervorheben will, die soziale Situation, diese soziale ist gleichsam entlastet von den ökonomischen Interessen des Hauses. Erotik hat im Haus nichts zu suchen. Bei den Griechen, den ökonomischen Interessen des Hauses und der Politik andererseits, es ist eine relativ folgenlose Sphäre. Die Jüngeren sind relativ frei bei ihrer Wahl und Ablehnung. Sie können auch mächtige Reiche ablehnen, ohne dass es überhaupt zu nennenswerten Sanktionsmechanismen gäbe. Die etablierten Älteren, da das alles öffentlich ist, können da nicht viel machen. Vierter Punkt, den ich hervorheben möchte, in der gleichgeschlechtlichen Altersdifferenz geht es eben um die Problematisierung eines bestimmten ethischen Stoffes, nämlich um den Stoff Jugend und Vergänglichkeit. Zum Beispiel diese unendlichen langen Ausführungen unserer antiken Vorfahren, von welcher Zeit an muss ein Knabe als zu alt angesehen werden, um ein ehrenhafter Partner in einer Liebesbeziehung zu sein. Die Zeit der Jugend hat Grenzen, dem muss auch man eine moralische Form geben, aber auch der Reiz alternder Männer verfallen, auch das ist ein Erfahrungsstoff für ethische Problematisierung, für ethische Formierung. Ja, das sind nur einige Punkte, die ich Ihnen aufführen wollte. Die Differenz zur heterosexuellen Beziehung im Haus ist ganz deutlich. In der Ökonomik, im Verhältnis zum Gatten, geht es um etwas anderes. Es geht um eine Symmetrie des Paares in gefügten Rollen, wie wir heute sagen würden. Eine rollenbestimmte Verpflichtungsstruktur, der Gatte muss dies machen, die Gattin muss das machen. Und es geht komplementär um eine Entwicklung der Ars Erotica. Der Ars Erotica, dazu in der Antike ein Konstanzideal der Ökonomik. Häuser sind aus Stein gebaut, sie sollen halten, die Paarbeziehungen sind konstant, wenn Sie etwa an Philemon und Baucis denken. Ein hochverehrtes, altes Greisenpaar, eine Konstanz, die gerade eben dadurch gesichert ist, dass die Altersdifferenzen aufrechterhalten werden, dass eben nicht ein, was weiß ich, 60-Jähriger eine 20-Jährige sich zur Frau nimmt, sondern dass er in seiner Alterskohorte bleibt. Und zu diesem Konstanzideal der Ökonomik gehört natürlich alles dazu, was die Verantwortung für Eigentum angeht, für das Haus, für Haus und Vieh etc. Ja, meine Damen und Herren, Sie merken, das ist eine andere Welt. Das Christentum wird den homosexuellen Eros in die Gattenliebe inserieren, mit allen Problemen, die das hat, mit Konsequenzen für das Verhältnis zum Körper, das dadurch asketischer zu werden scheint, für das Verhältnis zur Wahrheit, das auch seinen dialogischen Charakter, die doppelte Zwiesprache mit dem anderen Geschlecht und dem gleichgeschlechtlichen, aber jüngeren, verliert. Das will ich nicht im Einzelnen durchgehen, denn in diesem Durchblick wollte ich Ihnen ja nur Anregungen geben, wie Sie weitermachen können. Nächstes Mal fange ich mit Wahnsinn und Gesellschaft an. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.